Lasst uns Platz nehmen. Es sollte nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Alles will ich Jesus weihen. Es sollte Herzenssache sein. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig. Ich möchte eine kleine Geschichte aus Süddeutschland hier bei diesem Lied. Denke ich jedes Mal an diese Geschichte. Da ist eine liebe Schwester, die singt, eine Schweben. Gott segne sie. Die singt und schmettert. Alles will ich Jesus weihen. Und irgendwie, wir machen eine Gemeindeaktion, wir wollen einen Hausbibelkreis anfangen und die wohnen sehr zentral, also Bushaltestelle, alles da, so eine Bibelstunde. Und dann sage ich, Schwester, sowieso, wir wollen bei dir eine Bibelstunde anfangen. Um Himmels Willen, sagt sie, ich habe erst einen neuen Perserteppich gekauft. Verstehst du, wenn dann die Leute kommen und so weiter. Aber vorher alles will ich Jesus weihen. Unser Herz muss dabei sein. Unsere Worte müssen stimmen. Und wir müssen auch wirklich mit den Taten beweisen, alles will ich Jesus weihen. Ich spreche heute über weltweite Veränderungen, die stattfinden. Ich möchte nicht, dass du Angst bekommst, aber wir möchten getrost sein. Weißt du, wir haben von Gott so viel Trost versprochen. Und das musst du alles gar nicht durchmachen, aber das kommt auf diese Welt zu, wenn die Gemeinde entrückt ist. Wir haben diese Tage auch von der Entrückung gesprochen. Die Gemeinde Jesu wird entrückt. Ja, und wir haben so viele Beweise, dass es mittendrin in der Trübsal wird der Herr die Seinen wegholen. Ich denke nur, so wie die Bibel sagt, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Oder Lot wurde rausgeholt aus Sodom und Gomorra, bevor Sodom und Gomorra runterging. Oder Noah ging in die Arche, in die Sicherheit, wurde geborgen, bevor die Flut kam. Also Gott liebt die Seinen. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die werden gerettet, wie auch immer, sogar wie ein Brand aus dem Feuer. Und in der Heiligen Schrift heißt es, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Also das ist die Hoffnung, die wir haben. Aber was kommt auf diese Welt zu? Das ist meine Botschaft. Was erwartet diese Welt? Und ich werde einige Gedanken, die Gott mir geschenkt hat im Laufe des Dienstes, seitdem ich Gott diene, aber auch immer wieder frisch. Jedes Mal bekomme ich eine frische Botschaft, frischen Impuls und plötzlich werde ich gepackt und sage, danke Herr, Stern, auf den ich schaue, das bist du. Herr, das ist mein Gebet und das, was mich beschäftigt und ja, mich vorwärts bringt. Dann möchte ich ganz herzlich einladen, werde ich am Freitag über den Odem Gottes sprechen, Hauch Gottes, wenn Gott dich angehaucht hat, wirst du eine lebendige Seele. Dann springst du, dann rennst du, bist nicht mehr zu halten. Ich denke nur an Elia. Und um dieser Engel willen Speis, was er da bekommen hat, ist er 40 Tage und 40 Nächte gelaufen, gegangen und ja und bis zum Berg Gottes. Und das heißt bis ans Ziel. Berg Gottes ist der Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes, so bis dorthin. Dann am Samstag wird das Thema sein, so werden wir Jesus. Ganz tolle Aufgabe. Ganz tolle Aufgabe. So werden wir Jesus. Du wirst nicht so werden wir Jesus, ganz genau. Aber seine Charakterzüge, sein Wesen, seine Art und das, was Jesus gewesen ist, also das ist, was unser Ziel ist. So sein wie Jesus, von hier bis drüben in der Herrlichkeit. Das ist das irdische Leben. Jesus hat gelitten und ich muss euch immer die Wahrheit sagen. Geschwister, es ist nicht nur Herrlichkeit, mit dem Heiland zu gehen. Es ist auch Trübsal, Drangsal, Anfechtung, Schwierigkeiten, Sorgen, Kummer und so weiter. Aber durch dies alles überwinden wir weit. Und was sagt Jesus? Es ist vollbracht. Und das ist unsere Botschaft. Das werden wir auch eines Tages sagen. Da gehen wir nach Hause, verbeult, verrunzelt, zerschmettert. Aber es ist vollbracht. Das Leben, das du wolltest, dass ich lebe, habe ich gelebt in vollen Zügen. Darüber werde ich natürlich am Sonntag noch weiter sprechen. Gott hilft dir. Nein, nicht nur Gott hilft dir. Das ist Sonntag. Pack die Gaben Gottes aus. Es ist nicht nur Weihnachten, sondern du musst die Gaben Gottes auspacken. Erwecke die Gabe, die Gott in dir hineingelegt hat. Und so weiter. Da steckt so viel drin. Also, weltweite Veränderungen. Und jetzt sind wir mittendrin. Es geht vorwärts in der Sache Gottes. Und das Ziel ist, es ist vollbracht. Du machst die Augen zu. Durch und fertig. Ich werde nie vergessen, ich bin im Juli, komme aus Rumänien zurück und hagelt bei uns in Stuttgart und Straßen sind voll und jetzt komme ich in der Unterführung rein und da ist Wasser drin. Denke, lieber Gott, mein Auto kann nicht schwimmen und es ist kein wasserfestes Auto und eine Stimme sagt, gib Gas und fahr durch. Und das habe ich gemacht, Gas gegeben und bin drüben auf der anderen Seite angekommen. Da stehen Leute, wie sind sie da durchgekommen? Ich habe gesagt, ich habe einfach Gas gegeben. Weißt du, manchmal musst du Augen zumachen und ich gehe hier durch, im Namen Jesu, im Glauben oder was auch immer ist. Dann, ich lade dich ganz herzlich ein, zwar für September und Oktober. Billy Smith wird hier sein vom Donnerstag, den 29. September bis Montag, den 3. Oktober. Ganz herzlich eingeladen. Billy Smith ist kein Fremdling für uns. Er kommt, ich glaube, schon 26 Jahre bei mir. Also hier, also jedes Jahr einmal kommt und ich freue mich jedes Mal, wenn er da ist. Der hat sich schon sehr verändert. Also ich kenne den Billy noch als so richtigen, harten Nehmer. Also die meisten Heilungsevangelisten sind ganz derbe Klotze. Verstehst du? In aller Liebe, die gehen durch dick und dünn. Ich werde nie vergessen, der Vater Jack Coe, da kamen Leute mit Krücken nach vorne, dann sagt er, glaubst du an die Heilung? Glaubst du an göttliche Heilung? Ja, willst du geheilt werden? Ja, dann nimmt er das, die Krücken und zerbricht und sagt so, und jetzt geh nach Hause und du bist geheilt. Und vorstellen, hart. Natürlich, wenn du keinen Glauben hast, dann suchst du, wo sind meine Stöcke geblieben. Aber der hat die Leute herausgefordert. Ohne Herausforderung gibt es keinen Sieg. Ohne Herausforderung ist es so wichtig, dass wir geistliche Herausforderungen haben. Verstehst du? Ja, die kamen, und was ist mit meinen Krücken? Verstehst du? Hier geben wir den Leuten die Krücken noch nach Hause. Nein, entweder bist du geheilt oder nicht. Entweder hat Gott ein Wunder an dir getan oder nicht. Weltweite Veränderungen finden statt. Also durch Kriege, Katastrophen, Revolutionen und durch die Flüchtlinge jetzt und so weiter. Die Landkarte verändert sich. Als ich zur Schule ging, da hat es Jugoslawien noch ganz was anderes gegeben. Jetzt gibt es 5 Staaten von Jugoslawien. Haben sich aufgeteilt, verstehst du? Die Landkarte wird ganz neu gemalt. Viele der weltweiten Krisen sind gemacht natürlich und gekauft oder manipuliert durch die Medien und aufgebauscht. Aber weltweite Veränderungen finden statt. Ängste werden geschürt. Schreckensbilder werden an die Wand gemalt, Terroristen. Jetzt hat man hier in Brandenburg auch schon einen Terroristen entdeckt und ausfindig gemacht, der eine Bombe bauen wollte in Eisenhüttenstadt. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Also, das rückt immer näher. Das rückt immer näher. Nachrichten sind voll davon, von Terror. Da musst du aufpassen, verstehst du, wenn da irgendjemand sich schleicht mit dem Rucksack durch den Laden oder Supermarkt oder in der U-Bahn. Hoffentlich hat er nicht eine Bombe bei sich. Verstehst du? Und wenn du sensibel bist, du kriegst Angst. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Weißt du, da gibt es eine Horrormeldung nach der anderen. Ein Hurrikan, ein Vulkanausbruch, ein Erdbeben, neue Seuche wieder, irgendwie was tritt auf. Da wird es gefährlich zu leben sogar. Dein Leben ist bedroht. Ein Unglück jagt das andere, ein Zusammenbruch. Und wir sind noch nicht fertig, meine Lieben. Weißt du, die Wirtschaft, der Euro ist gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, dass der Euro schon bald halb tot ist. Dass der Euro halb tot ist. Verstehst du? Europa bricht auseinander. Europa, das Schicksal Europas ist in der Bibel besiegelt. Daniel Kapitel 2. Ich werde nachher kurz streifen. Ich kann auf all das nicht eingehen, was eigentlich auf uns zukommt. Weltweite Veränderungen. Wir stehen vor großen Veränderungen. Unser Herr kommt. Und zwar als Retter für uns. Lob und Dank. Das ist, was kommt. Das ist das Große. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Aber, jetzt bitte halte ich fest, der Herr Jesus kommt auch als Richter. Und die Bibel spricht von seinem Gericht, vom Tag des Herrn. Jesus wird Gericht halten. Und die Welt muss gerichtsreif werden. Die Welt muss erlösungsreif werden. Und die Welt muss ausreifen. Das Böse und das Gute muss ausreifen. Und das beides wächst nebeneinander. Der Herr sagt, lasst das Unkraut und den Weizen nebeneinander wachsen. Ihr müsst jetzt nicht ausraufen, die Welt verbessern. Nein, lasst es ausreifen. Das Böse muss ausreifen. Die Gehässigkeit muss ausreifen. Die Hölle muss ausreifen. Aber auch die Gnade und die Barmherzigkeit muss ausreifen. Vor 2700 Jahren weissagte der Prophet Jesaja, Jesaja 24, Vers 19, und die Erde wird krachen zerbersten. Das, was auf diese Welt kommt. Die Erde wird krachen zerbersten und es wird auseinanderreißen und die Erde wird hin und her schwanken. Und wir haben schon sowas mal gehabt, dass die Kontinente Afrika und Südamerika oder Amerika auseinandergebrochen ist. Diese Kontinente von dieser Platte, das gab es. Und in der Bibel steht beim Peleg und die Erde war zerteilt. Verstehst? Und das kommt. Wir haben, weißt du, plötzlich, ja, Nord- und Südamerika wird auseinandergerissen durch diese ganze Erschütterung. Das sind alles, ja, diese Erdbebenstellen, Schnittstellen der Erde. Und die Erde wird krachen, zerbersten. Also, ich möchte nicht mehr auf dieser Erde leben, wenn das passiert. Ich möchte beim Heiland sein. Und das ist meine Hoffnung. Deshalb die Erlösung, deshalb kämpfe ich für meine Erlösung, für meine Seligkeit. Und da muss ich mit Furcht und Zittern dran setzen, alles, dass ich das schaffe. wir erleben in der gefallenen Schöpfung, wie Gott alles zulässt, diese gefallene Schöpfung wieder aufrichtet. Gott möchte die Erde reinigen von denen, die Erde verderbten. Das wird passieren. Aber Hesekiel Kapitel 7, Vers 24, das wird Realität werden. Gott ruft die erbarmungslosesten Völker herbei. Weißt du, die ganze Völkerbewegung, die ganze Völkervermischung, hier in Europa jetzt gerade, in Deutschland insbesondere, warum auch immer, vielleicht später, dass ich noch Zeit habe, das zu sagen, aber er ruft die erbarmungslosesten, wildesten, verrücktesten, bösesten, gemeinsten, gehässigsten Völker herbei. Und so züchtigt der Herr die Welt des Gerichtsreifs. Weißt du, du musst nicht denken, dass Gott vom Himmel was macht. Gott überlässt es den Menschen, den gottlosen, ungläubigen Menschen. Ihr Schicksal macht ihr das. Und der Teufel wird der Handlanger sein, der seine Hände hier schmutzig machen wird in dieser Welt. Nachdem, und ich sage es, nachdem der Herr seine angenommen hat und nachdem der Herr die Gemeinde entrückt hat. Die Gemeinde und der Heilige Geist werden entrückt werden, von der Erde genommen. Und dann kommt der Antichrist und dann verpasst er das Siegel. Verstehst du, entweder an der Stirn oder an der rechten Hand oder wo auch immer, diese Chip, dann wird es verpasst. Und dann beginnen die ernsten Stunden dieser Erdgeschichte. Hier, Gott ruft die erbarmungslosesten Völker herbei, damit sie die prächtigsten Häuser in Besitz nehmen. Jetzt in zwei, unten, Zittau, unten in Süddeutschland, in Sachsen, da ist ein Bürgermeister, der wollte seinen Flüchtlingen was Gutes tun, hat ihnen Kleider gekauft, Arbeitskleider für 700 Euro pro Person, dann hat er Arbeit besorgt, so ein Euro-Shop. Dann kommen doch diese Leute, die sie angestellt wurden, mit dem Bus hat man sie abgeholt und wieder zurückgebracht aus dem Heim, dann kommen sie und sagen, ja, wir sind Gäste von Frau Merkel, Gäste arbeiten bei uns nicht. Verstehst du? Und gleich geht es noch weiter. Weißt du, und wir möchten auch wie die Deutschen einen Mindestlohn. Und die sind zwei, drei Tage dort gewesen und nicht mehr in die Arbeit gekommen. Wir sind nicht, verstehst du? Da kommen die wollen Schlösser haben. Wo ist das Auto? Wo ist das, was man uns in Syrien oder wo auch immer versprochen hat? Du siehst, den Leuten wird der Himmel auf Erden versprochen und dann kommen die. Genau das, was wir hier gelesen haben. Die wollen dann die Häuser in Besitz nehmen. Und der Herr sagt, und ich mache ein Ende mit der Überheblichkeit ihrer Bewohner. Das gilt für Deutschland. Ich habe ein ganz ernstes Wort für Deutschland. Ich bin ein Deutscher, obwohl ich kein gebürtiger Deutscher bin. Aber ich bin ein Deutscher. Verstehst du? Und auch Deutschland. Die Gerichte kommen über Europa. Warum gerade über Europa? Gott hat mir ein paar Sachen aufgeschlossen, die möchte ich mit euch teilen. Wegen der Überheblichkeit ihrer Bewohner. Und alles, was ihnen heilig ist, wird entweiht werden. Und alles, was ihnen heilig ist, wird entweiht werden. Panische Angst bricht über sie herein, heißt es hier weiter. Jeder sucht sich zu retten, aber es gibt keine Rettung. Unglück türmt sich auf Unglück und eine Schreckensnachricht jagt die andere. Das ist, was wir erleben. Vergeblich suchen sie ein Gotteswort beim Propheten, der Priester hat keine Antwort, die Ältesten wissen keinen Rat. Schau doch, frag doch die Pfarrer, die Prediger, frag doch, ob sie eine Antwort haben. Der König wird vom Entsetzen gepackt. Er stimmt die Totenklage an und die Männer des Landes sind wie gelähmt vor Schreck. Ich ziehe sie zur Rechenschaft, sagt der Herr, für ihr schlimmes Treiben. Ich verurteile sie unbarmherzig, weil sie andere verurteilt haben. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Der Prophet Hesekiel kündigt Gericht über das letzte Weltreich. Und das letzte Weltreich ist Europa. Das letzte Weltreich, das erst entstanden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im Vers 10, der Tag des Gerichts ist da. Unaufhaltsam bricht das Verderben herein, schnall dich an. Denn Übermut und Gewalt haben überhand genommen und Unrecht bringt immer neues Unrecht hervor. Aber von denen, die auf Gewalt und Unrecht setzen, wird nichts mehr übrig bleiben, spricht der Herr. Mögen sie noch so zahlreich sein und sich noch so aufspielen mit ihrer Macht und Pracht. Ihre Macht und ihre Pracht hat ein Ende. Die Frist ist abgelaufen, der Tag des Gerichts ist da. Weißt du, ich würde lieber von Gnade, Güte, Barmherzigkeit sprechen. Aber ihr müsst auch dies gehört dazu. Große Veränderungen bahnen sich an. Wer jetzt noch etwas kauft, hör zu, wer noch jetzt etwas kauft, Grundstück, Haus oder was weiß ich, wer jetzt noch etwas kauft, soll sich nicht darüber freuen. Und wer etwas verkauft, soll ihm nicht nachtrauern. Verstehst du? Gute Gedanken, was der liebe Gott hat. Der Tag des Herrn. Weißt du, das ist die Periode der Endzeit. In der sind wir mittendrin, in diesem Abschnitt. Man spricht nicht gerne von der Trübsalzeit. Oder wir haben Trübsalzeit. Wir Kinder Gottes müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Aber wir haben nicht die große Trübsal. Die große Trübsal, was wir in der Offenbarung lesen oder Matthäus 24 oder Lukas 21, die ist ganz was anderes, wenn die Gemeinde entrückt ist. Nur nebenbei, ich betone das ganz, ganz bestimmt, denn Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht, keiner weiß es, wann und wie und wo, aber er kommt und wird viele überraschen und die, die bereit waren, die werden gerettet. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, bereit zu sein. Auf den Tag X, auf den Tag, wenn der Herr die Seinen ruft, Gott wird das Böse erlauben, er wird es nicht verhindern, du kannst beten, so viel du willst. In der Bibel steht es, es kommt die Zeit, dieses Countdown Gottes läuft und wenn dann einfach am Punkt angekommen ist, dann nützt das Gebet von einem Samuel nichts mehr, ein Gebet von Daniel nichts mehr, von niemand, auch der Prophet Jeremia, der kann beten, es wird nichts mehr nützen. Das ist Endzeit. Endzeit. Verstehst du? Leute haben genug Zeit gehabt, 6000 Jahre. So, das Böse muss ausreifen, es muss Frucht tragen, das ganze Ausmaß des Bösen muss offenbar werden, dass du das siehst, schaltest Nachrichten ein, Mord und Totschlag, Krimi, Tote, weißt du, egal was es passiert, Blut fließt immer. Und es wird ein großes Morden und ein großes Sterben geben. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, wenn die Trübsalzeit beginnt, da wird sogar der Teufel Angst auf diesem Planeten Erde bekommen. So schrecklich wird es sein. Die Gemeinde ist bei Jesus, die Hochzeit des Lammes findet statt, weißt du, und die Gemeinde ist nicht mehr da, da ist kein Salz mehr da, das die Fäulnis aufhält. Salz hält die Fäulnis auf. Wir werden entrückt sein und dann tritt der Antichrist auf und dann werden die Plagen, die Gerichte Gottes über diese Erde kommen. Das, so steht es in der Bibel, kannst du in der Offenbarung nachlesen. Ich werde nicht groß jetzt auf diese Dinge eingehen. Neben der irdischen, den irdischen Katastrophen wird es Naturkatastrophen geben, wird es kosmische Katastrophen geben, nach der Bibel. Die Sonne wird sich verfinstern. Der Mond wird rot wie Blut, die Sterne werden vom Himmel fallen. Das ist nicht nur irgendwie Science Fiction, nein, das, wir sind in der Nähe des Möglichen. Matthäus 24, Vers 29, sogleich, aber nach jener Trübsal, wird die Sonne sich verfinstern, der Mond wird seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten. Weißt du, die Erde wird taumeln. Was, weißt du, ich weiß nicht, ob du schon mal Erdbeben erlebt hast. Ich habe schon mehrmals Erdbeben erlebt. Du, da kannst nichts machen. Da denkst du, was ist? Du kannst dich nicht mal festhalten. Erdbeben, verstehst du? Und die Erde wird taumeln. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut sich verwandeln. Joel Kapitel 3, Vers 4, die Propheten sprechen immer wieder von diesem schrecklichen Tag des Gerichts. Und wie sollten wir nicht alle daran setzen, um durchzukommen. Schwimmweste anlegen, Rettungsring anlegen, den Heiligen Geist innen drin und dann gehen wir über das Meer. Joel Kapitel 3, Vers 4. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große, schreckliche Tag des Herrn kommt und es soll geschehen. Und jetzt pass auf, es soll geschehen. Auch in diesem großen Gericht soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Weißt du, der Herr kommt und der Herr erscheint und alle Augen werden ihn sehen. Und wer dann sagt, Jesus, der wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, auch in der Zeit der Hölle, in der Zeit, wo Menschen verzweifeln, aber die wenigsten werden Buße tun. Steht auch in der Bibel, wenn du aufmerksam liest. Inmitten dieser weltweiten Finsternis wird das Zeichen des Menschensohnes plötzlich am Himmel erscheinen, was das auch immer sein wird, wie ein Blitz, über die ganze Erde leuchtet, steht in der Bibel, wird das Kommen Jesus sein, Matthäus 24, Vers 27, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Weißt du, jetzt kommt, bisher war Jesus der Retter und jetzt kommt er als Richter. Jetzt kommt er als Richter in aller Liebe, um die Menschen, ja, denen, den Menschen das zu geben, was sie ja, gewollt haben, was sie gewählt haben. Und die Menschen stehen im Tal der Entscheidung. Gib uns Barabbas und so weiter. Und Jesus kreuzige ihn. Und wir stehen in dieses. Und das passiert. Und die Juden haben damals den Barabbas gewählt. Und dann kam der Titus und hat Tausende und Millionen von Juden umgebracht, in die Sklaverei geführt. Wir müssen uns entscheiden für oder gegen Jesus. Wir sind im Tal der Entscheidung. Und der Teufel und seine Diener, weißt du, die werden, Jesus kommt wie ein Dieb, und die werden sich nicht mehr in Sicherheit bringen können. Sie werden keine Atombunker mehr bauen können. Das Verderben wird plötzlich kommen, plötzlich wie ein Dieb in der Nacht, ohne große Vorbereitungen, große Vorwarnungen. Es wird, weißt du, da gibt es kein Verstecken mehr. Die werden dann schreien, Berge und Hügel, fallt über uns. Das ist die Geschichte. Die Gottlosen werden zittern und heulen, mit den Zähnen knirschen über das, was auf sie zukommt. Ich weiß, es ist schrecklich. Aber es muss auch gesagt werden, damit wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Och, mein Herr kommt noch lange nicht. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter der Erde und werden sehen, des Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Entrückung ist etwas Verborgenes. Der Herr wird die Seinen wegschnappen. Aber die Wiederkunft Jesu als solches zum Gericht wird für die ganze Welt sichtbar sein. Dieser Tag ist festgelegt von Gott, so sicher wie das Sterben für uns festgelegt ist. Wie heißt es in der Bibel einmal? Gott hat gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, das steht fest. Also du kannst dem Sterben nicht entgehen und du kannst dem Gericht Gottes auch nicht entgehen. Wer sich jetzt richtet, steht in der Bibel, der wird nicht gerichtet werden. Wer jetzt Buße tut, wer jetzt umkehrt, wer jetzt sein Leben ändert und ja, sich verändert, sich korrigiert, wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stunde, der wird nicht gerichtet. Also es liegt so viel an uns. Wir müssen jetzt die Entscheidung treffen und ich werde am Sonntag darüber sprechen, also dass der Herr einfach das Geschenk dir angeboten hat und jetzt muss er auspacken. Das muss auspacken. Das Entdecken, was da drin ist. Weißt du, so viele haben einen falschen Glauben. Ich habe hier mal auf dem Flohmarkt eine CD gekauft. Bin nach Hause, will die anhören und mache die CD auf, da ist keine CD drin und habe 10 Euro bezahlt für die CD. Verstehst du? Und so sind viele Christen, die packen, die gehen nach Hause, denken, ich habe eine tolle CD und was merken sie? Ist leer. Deshalb, wir müssen prüfen und feststellen, ist mein Glaube stark? Habe ich Substanz? Bin ich wirklich echt? Bin ich gegründet im Herrn? Nach der Entrückung bricht der Zorn Gottes über die Menschheit, die Gnadenzeit ist zu Ende. Gott übt Rache. Gott ist ein verzehrend Feuer, steht auch in der Bibel, nicht nur der liebe Gott, ein verzehrend Feuer. Und Menschen, die die Gnade nicht angenommen haben, die werden einfach das auskosten, was sie gewählt haben. Der Mensch wählt selbst. Du kannst nicht bestimmen, wann und wo du geboren wirst, wer deine Eltern sind, aber du kannst nachher dein Leben bestimmen durch die Wiedergeburt, durch die Entscheidung für und gegen Christus. Die Rache wird es geben, es wird eine schreckliche Rache sein und ich begründe auch warum. Geschwister, Gott ist ein gerechter Gott, ein barmherziger Gott, ein gütiger Gott. Die Rache muss da sein für all die Unschuldigen, für all die unschuldigen Menschen, die hier auf dieser Erde unschuldig umgebracht worden sind, abgetrieben worden sind oder ausgebeutet worden sind, egal wie. Für die Unschuldigen, für die Kinder, die nichts dafür können, dass sie ja, missbraucht worden sind, dass sie umgebracht worden sind. Und viele arme Menschen konnten nichts, dass sie vergaß und ermordet worden sind. Für die Unschuldigen kommt der Herr, um Recht zu schaffen. Denn das Blut schreit zum Himmel, so wie das Blut Abels eines einmal geschrien hat, fordert nach Rache, nach Rache. Die Seelen unter dem Altar, wie lange duldest du noch, wie lange schaust du noch zu Gott? Ja? Für die Peiniger, für die Verbrecher, für die Verführer, für die Verderber, da kommt der Herr, um Recht zu schaffen. Gott hält Gericht, weil er Recht schafft. Und bisher haben so viele Menschen kein Recht bekommen. Die sind ausgenutzt worden. Was glaubst du, warum du arm bist? Weil so viele nur habgierig sind, nur abkassieren und abkassieren. Die einen werden reicher und die anderen werden immer nur ärmer. Und das ist Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Ich möchte einen Beweis antreten und ich möchte Punkte an den, gerade besonders Europa und Deutschland mit. Ist ein ungerechtes Land. In aller Liebe. Die anderen Völker sind auch schlimm, aber die anderen Völker sind anders, von Gott anders angesehen. Gott rechnet ab mit der Gottlosigkeit. Die ganze Zivilisation ist antigöttlich und dämonisch. Alle die Systeme dieser Welt, weißt du, die werden von Gott weggefegt. Gott wird es erlauben, dass alle Parlamente, alle Regierungen, alle den Bach runtergehen. Gott wird es erlauben. Das Militär, das Kriege geführt hat und Millionen von Menschen umgebracht hat, unschuldige Männer, Söhne und Väter. Was glaubst du, wie viele Familien sind zerstört worden, wie viele Generationen sind ausgelöscht worden? Wenn du einen Mann tötest, sagen die Juden, dann tötest du eine ganze Welt, eine ganze Generation, eine ganze Menschheit. Ein Mensch, verstehst du, was da alles passiert? Und das Militär und alles, was man forscht und was man entdeckt, was man entwickelt, was man patentiert, alles geht nur auf Mord aus. Kernspaltung, schmeiß mal Atombombe runter. So, Gott wird die Erde reinigen. Die Politik, die Staaten, die Kultur, die Religion, die Banken, das ist das Schlimmste jetzt, diese ganzen Geldhaie in aller Liebe. Verstehst du? Die Banken kontrollieren die Staaten. Die managen und machen Krisen, damit sie ihr Kapital haben. Je mehr Krisen, desto besser floriert die Wirtschaft für sie. Der Euro-Tod steht vor der Tür. Nur als Beispiel. Der Fall Babels, lies mal Offenbarung Kapitel 18. Das ist, was Gott bestimmt hat. Fall Babels steht vor der Tür. Die Kaufleute werden weinen. Die Investoren werden weinen. Dieser Investor Soros hat gewettet sogar für 1 Milliarde Dollar. Der nächste Crash in Wall Street kommt, steht bevor. Und er hat seine Milliarden und der spekuliert, ist ein Spekulant. Der nächste Crash, ob Dollar oder Rubel oder Euro, spielt keine Rolle, kommt. Warum? Weil Gott es festgelegt hat. Die Menschen können nicht nur in Pracht, in Luxus schwelgen. Das Standbild von Nebukadnezar, Daniel Kapitel 2. Kannst ein bisschen nachlesen zu Hause. Das Schicksal Europas ist besiegelt. Aber es ist ein Gott im Himmel, heißt es hier, was der Daniel dem Nebukadnezar ins Stammbuch schreibt. Es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Und er hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in zukünftigen Zeiten geschehen soll. Seine Schenkel, und ich will das nicht das ganze Standbild nehmen, da Gold und Silber und so weiter, aber die Füße sind mir wichtig, weil wir diese Phase haben, weil wir hier in dieser Zeit leben, die Füße, und das ist Europa, das alte römische Reich. Da ist ein Bild, sie sind wie Eisen, wie Stahl, aber doch ein Mischmasch von Völkern. Seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Also das passt gar nicht zusammen, das passt gar nicht zusammen. Und da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhand, und traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Das Schicksal Europas. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, das bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein, doch wird etwas von dem Eisernen, von des Eisens Härte haben, und es wird auch vermengt sein mit Ton. Du siehst Europa, die Grenzen. Jetzt die Flüchtlinge kommen, verstehst du, dann schaut er sich da ein ab und dann Brexit und was weiß ich, was noch alles kommt. Verstehst du das? Uneins. Und es heißt weiter, es wird ein starkes sein und ein schwaches Reich. Teils und teils. Und das genau haben wir. Einige Wirtschaften sind stark, aber wenn ich Portugal nehme, Italien nehme, Spanien nehme, Griechenland nehme, verstehst du, sind ganz schwache Wirtschaften. Und was du gesehen hast, Eis und Ton vermengt, das bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht miteinander aneinander festhalten, so wie Eisen und Ton nicht miteinander fest zusammenhält. Und so hat der große Gott dem König kundgetan, dass was einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig, sagte Daniel. Das Reich wird uneins sein. Weißt du, warum? Und ich habe mich gefragt, als ich das über Daniel nachgedacht habe, hier über diese Vision, warum gerade Europa, warum straft der liebe Gott Europa und wird Europa richten? Und das Gericht wird hier in Europa sein. Ohne Zweifel. Also ich möchte da hier daran bleiben. Europäer, warum? Die haben sich so an dieser Welt versündigt. Europäer, sie haben die Welt beherrscht, sehr viel Blut vergossen. Denkt Engländer, die ganzen Kolonialmächte, was die alles getan haben. Griechenland und Rom haben die Zivilisation stark beeinflusst, so viel Leid, vor allem Rom, so viel Leid verursacht. Die Römer, und das ist, was Europa ausmacht, die Römer haben den Tempel in Jerusalem zerstört, aber das wäre nicht das Schlimmste. Das ist ja okay, das hat Gott zugelassen, aber sie haben den Goldschatz oder die ganzen Schätze, was die armen Leute geopfert haben, was die armen Leute gegeben haben für den lieben Gott, das haben sie nach Rom geschleppt und das Kolosseum in Rom aufgebaut. Und dort im Kolosseum wurden Tausende und Abertausende Leute nur aus Lust, vom Blut und Spiel und Brot, einfach belustigt. Und so viel Blut ist dort geflossen, und zwar auch Christenblut. Man glaubt, dass sogar Petrus und Paulus auch dort hingerichtet worden sind oder einige der Aposteln. Da klebt so viel Blut, gerade durch Rom. Und die katholische Kirche ist die Fortsetzung des Römischen Reiches. Lateinische Sprache, in der Medizin, das Römische Reich lebt weiter. Oder Recht, Juristik und so weiter. Und dann die Leute, die nach Amerika ausgewandert sind, das sind alles europäische Ableger. Und die sind ausgewandert nur aus Glaubensgründen aus Europa, weil sie ihren Glauben nicht leben konnten, weil sie ihren Glauben nicht entfalten konnten. Deshalb haben sie das Land verlassen und sind lieber in, was weiß ich, dort, in die neue Welt umgesiedelt. Auch die katholische Kirche hat auf diesem Kontinent so viel Blut vergossen, verstehst du, gerade Europa, Hexenprozesse, Inquisitionen, da ist so viel Blut geflossen und das Blut schreit zum Himmel. Das Blut schreit zum Himmel. Und Gott kann das nicht ungestraft lassen. Es wäre nicht gerecht. In Europa wurde die Kirche geteilt. Auch das gehört dazu. Evangelisch, katholisch. Und dann ging dieser Spaltgeist weiter und geht bis heute weiter. Lauter Sekten und Irrlehren und Grüppchen, Gute und Schlechte. Die Spalterei geht weiter. Und das alles hat dem Teufel gedient, um den Leib Jesu Christi zu schwächen. Der Teufel kam zu seinem Genuss hier in Europa. Dem Teufel wurde Ehre gemacht. Von Europa ist so viel Spaltgeist ausgegangen. Sogar hier von Berlin, die Berliner Erklärung. Der Heilige Geist ist von unten, vom Teufel. Satanisch. Verstehst du? Und die ganze Welt glaubt diesem Spuk, was hier einige Pastoren sich da deklariert und erklärt haben. Christen haben sich gezankt, gestritten, sich einander verteufelt und umgebracht. Verstehst du? Und das alles hier auf diesem Kontinent passiert. Der Antisemitismus ist eine Sünde der christlichen Kirche, der europäischen Kirche. Die Juden wurden durch ganz Europa verfolgt. Sie sind Gottesmörder. In Spanien, da müssen sie, Christoph Kolumbus und seine Freunde sind aus Spanien weg, nicht weil sie die neue Welt entdecken wollten. Nein, bevor der letzte Jude umgebracht wird, bevor die Sonne über Spanien untergeht, sind sie abgehauen nach Amerika. Irgendwie, Kolumbus wusste, meine Brüder muss ich retten. Und es waren fast alles nur Juden auf dem Schiff, die darüber fuhren nach Amerika und Amerika entdeckt haben. Antisemitismus, geh nach Wittenberg und da siehst du die Judensau an der Kirche, an der Tür. Martin Luther, verstehst du? Ja, der Übersetzer sogar der Bibel, der die Bibel gelesen hat. Hier Europa sind zwei Weltkriege ausgegangen. Millionen von Menschen wurden, ja, Leid. Kam Leid über diese Menschen, das Elend alles zerstört. Europäer haben das Gold der Inkas, der Mayas und so weiter, Südamerikaner gestohlen. Und was weiß ich, die Spanier und auch die Engländer dabei. Europäer haben die Indianer enteignet, vertrieben, ermordet. Das ist unser Land jetzt, Amerika. Blut klebt. Die Weißen, Europäer haben Sklaven in Afrika gejagt und dann verschifft nach Amerika, egal wie die Heringe eingefärbt, viele haben nicht überlebt. Da ist Blut. Da ist Blut. Europa muss Buße tun, aber wie gesagt, was kann der Einzelne? Wir können nur zu Jesus kommen und sagen, Jesus, vergib mir, vergib die Sünden unserer Vorfahren. Vergib all diese Sünden, die sie getan haben. Und dann, wenn du dich selbst gerichtet hast, dich trifft es nicht, aber die keine Buße getan haben. Ohne Buße gibt es keine Errettung. Das muss gesagt werden, das ist A und O der Heilsgeschichte, tut Buße. Von Europa gingen die ganzen Kreuzzüge. Wir erobern Jerusalem. Wie viele Tausende von Menschen. Wenn ich das nur nachdenke, ich mag Geschichte, ich lese gerne Geschichte, aber ich sehe, wie viel Blut klebt hier. Was hat man, weißt du, dass heute die Moslems und die Juden nichts von Christen haben wollen, ist eure Kreuzzüge. Eure Befreiungsaktionen, ihr wisst, die anderen sind auch keine Heilige. Aber im Namen Gottes, das ist das Schlimmste, im Namen Gottes. Gott hat das ganze Elend, das von Europa ausgegangen ist, nicht vergessen. Gott führt über alles Buch. Das Blut vieler Unschuldiger schreit immer noch zum Himmel. Von Europa, ja, England ganz besonders. Dieser Opiumskrieg, dieser ganze Drogengeschichte, dass wir heute so Süchtige haben, das ist nicht vom Himmel gefallen. Durch diesen Opiumkrieg, was die Engländer wo einen Zaun gebrochen haben. Diese unersättliche Gier der europäischen Nationen haben ganze Völker ausgeraubt und ausgesaugt, die Bodenschätze an sich gerissen, Menschen vergewaltigt, Kriege verursacht, auch sogar Kriege angezettelt, damit sie sich abschlachten gegenseitig, ganze Nationen ausgerottet von Europa. Da sagst du, Bruder, mal tu das. Aber das habe ich. Ich habe diese Fakten und ich sehe von Europa. Europa ist gerichtsreif. Und hier wird das antichristliche Reich gerichtet. Von Europa, ja, Karl Marx, das war ein Deutscher. In England hat er seine Werke geschrieben, hier in Deutschland auch. Engels, das waren Deutsche. Atheismus, Kommunismus und so weiter. Was glaubst du, wie viel Elend hat der Kommunismus über diese Welt gebracht? Ein Meer von Blut, Christenverfolgung im Namen des Sozialismus, des Humanismus. Wie viel Elend? Soll das alles vergessen sein? Hat Gott das nicht gemerkt? Von Europa ging der ganze Humanismus um die Welt. Weißt du, Gottes Ehre wurde angekratzt. Darwin, Evolution, die ganzen Philosophien, es gingen von Europa aus. Europa ist für Gott gerichtsreif. Hier in Tübingen sind evangelische Theologen auf die Straße gegangen und Gott ist tot. Und proklamiert, dass Gott ist tot und so weiter, den Tod Gottes verkündigt. Hör mal, Habakuk Kapitel 2, Vers 12. Das ist von der Stadt die Rede. Aber ich möchte aufs Land, auf den ganzen Kontinent ausweiten. Wehe dem, der eine Stadt auf Blutvergießen baut. Wehe einem Land, wehe einem Kontinent, wehe einem Menschen, der sein Leben auf Blutvergießen baut, auf Kosten anderer. Und wie viele Blutsauger haben wir? Überleg einmal, Blutsauger. Da stehst du hier einfach nur abkassieren. Was auch immer ist. Und du hast gearbeitet. Und weißt du, du hast eine Stunde geopfert und eine Stunde kriegst du vielleicht 10 Euro. Aber das hat das Geld dir ausgenommen. Gott kann uns gnädig sein, wenn wir dafür die Verantwortung übernehmen. Wir müssen sagen, ich stelle mich unter diese Schuld. Wie ein Daniel, ich stelle mich unter diese Schuld. Weißt du, Gott, ich kann nichts dafür. Vergib uns. Und vergib uns unseren Schuldigen. Wir müssen dieses Gebet viel mehr sprechen, viel mehr beten. Und erlöse uns von dem Bösen dann. Gott ist uns gnädig, wenn wir uns vor Gott demütigen. Die Welt ist reif für Gottes Gericht. Die Sünde schreit zum Himmel. So wie Sodom und Gomorra. Die Sünde schreit zum Himmel. In unseren Tagen kommt so alles zusammen, was in den 6000 Jahren erdacht und geschaffen und gemacht wurde. Das Böse reift, nicht nur das Gute. Auch das Böse reift. Und ja, lass es, Gott sagt, lass es. Der Tag der Abrechnung kommt. Und einer der von Gott angeprangten Missstände, was Gott hasst und was Gott anprangert, ist nicht das Böse. Hör mir gut zu, du wirst vielleicht geschockt sein, was ich dir sage. Ist nicht, dass das Böse, das Mord und Dieb und Lüge und Korruption, das Schlimmste ist, dass die Menschen das Böse zulassen. Und schweigen und nichts dagegen tun. Im Gegenteil, da wir haben Filme gedreht, je schrecklicher, je grausamer diese ganzen Hollywood-Filme, die gedreht werden, verstehst du, und dann man freut sich, man guckt es an, man genießt es, man lässt sich auf sich wirken und man duldet das, man sagt nichts dagegen, man schimpft nicht dagegen, man unternimmt nichts dagegen oder dass man ausschaltet und keine Werbung dort mehr anguckt. Weißt du? Aber das Schweigen, wenn wir schweigen, werden Steine schreien, steht in der Heiligen Schrift. Jeremia Kapitel 6, Vers 7, ein bisschen anderen Zusammenhang, aber trotzdem in diese Richtung. Wer ein Brunnen sein Wasser hervorsprudeln lässt, so haben sie ihre Bosheit hervorsprudeln lassen. Von Gewalttat und Bedrückung hört man in ihr. Leid und Misshandlungen muss sie ständig mit ansehen. Dieses ständig ansehen, wie Menschen leiden, schmachten, siechen, da werden sie mit Medikamenten vollgepumpt. Das Böse wird verfilmt, wird Kapital daraus gemacht und wir Medien, das wird frei Haus geliefert und hingebracht. Weißt du, kostenlos, weißt du, du bist in der Hölle, wenn du den Fernseher einschaltest. Was dort alles zusammengebracht wird, in den Haushalten, was man alles sieht und man suhlt sich. Ja. Heute wird das Böse regelrecht verherrlicht. Man schämt sich nicht mehr. Weißt du, verherrlicht durch die Terroristen, durch Banditen, Kriegs- und Kriegsgeschrei. Jesus sagt, Kriegs- und Kriegsgeschrei. Schon allein das sollte uns aufhorchen lassen. Nicht nur, dass es Kriege gibt, sondern schon Geschrei nach Kriegen. Die ganzen Schreckensmeldungen. Der Teufel will nur, und hör mal, der Teufel will gerade durch diese Schreckensmeldungen, er will verherrlicht werden. Das ist seine Anbetung, sein Lob. Schrecken, wenn er das bereiten kann, Menschen unter Druck setzen kann, da wird das Tempo verstärkt für das Unglück. Weißt du, wenn die Menschen nicht mehr schlafen können, Unruhe, Verunsicherung, und das ist, was der Teufel will. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist meine Botschaft. Weißt du, in dem allen Schlechten und Furchtbaren habe ich auch was Gutes. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist durch diese Welt gegangen und hat überall Oasen gepflanzt. Da steht so, da eine Gemeinde, dort eine Familie, die an Jesus glaubt, dort ein paar Christen. Weißt du, und die halten zusammen und die tragen sich einander und die stehen miteinander und die versuchen ihr Bestes. Schaffen es nicht immer, aber sie versuchen es wenigstens. Und dorthin können Leute fliehen, so wie dieser alte Lot aus Sodom und Gomorra. Ich weiß noch ein Städtchen, so, also ein kleines Dorf, aber dort bin ich in Sicherheit. Und Geschwister, Gott hat in der Endzeit, Gott hat in der Krise, Gott hat Zufluchtsstädte. Zufluchtsstädte, wo Menschen hinfliehen können. Wo Menschen, wo gebetet wird, wo geglaubt wird. Und die Engel sagten, solange du noch nicht gerettet bist, in Sicherheit, Lot, solange du noch nicht in Sicherheit bist, können wir gar nichts tun. Und deshalb die Gemeinde, die Gläubigen müssen zuerst mal in Sicherheit gebracht werden. Der Herr muss die Seinen in Sicherheit bringen von all diesen Dingen. Und du ergreifst die Verantwortung. Ich bin ein alter Mann und eine alte Frau. Ich kann gar nicht so schnell laufen. Schau nicht um, geh vorwärts. Das ist die Botschaft. Schau nicht zurück, was du verlierst. Schau nicht zurück, was du aufgegeben hast. Schau nicht zurück. Ich kann nichts tun, solange du, Lot, noch nicht in Sicherheit bist. In Offenbarung 7, Vers 1 und 9, Vers 15 in der Offenbarung, da sind die Gerichtsengel, die gebunden sind. Sie haben noch keinen Befehl erhalten, jetzt die Zornschalen auszugießen oder, weißt du, die Engel, die über Europa bestellt sind, Gerichtsengel, über jede Stadt ist ein Engel, über jedes Volk ist ein Engel, über jedes Kontinent ist ein Engel und diese Engel sind zuständig und diese Engel können nichts tun, was sie tun sollten, weil doch Volk Gottes noch nicht in Sicherheit ist. Offenbarung 9, Vers 15, da gibt es einen Bericht, die Engel, die den Euphrat bewachen, sogar den Fluss bewachen. Flussgeist. Ha? Nein, ein Engel, der sogar den Euphrat bewacht. Euphrat war der Grenzfluss zwischen Orient und Okzident. Das war ein Grenzfluss, wo die Völker Asiens abgehalten worden sind. Das war der Euphrat. Und diese Engel stehen bereit auf Stunde, hör mal zu, die stehen bereit auf Stunde, auf Tag, auf Monat, auf Jahr. Die stehen bereit, diese Engel. Offenbarung 9, Vers 15. Und Offenbarung 16, Vers 12, da heißt es, und der Euphrat wird austrocknen. Egal wie. Wahrscheinlich will der Türke ein Stauwerk bauen und er will das Wasser umleiten oder was weiß ich, für sein Stausee, Stauwerk. Das kann alles passieren. Oder es kann auch Naturwunder passieren. Der Euphrat wird austrocknen. Ich lege mich da nicht fest. Aber das passiert schon, die Geschichte wiederholt sich. 539 vor Christus hat der Kyros, der König von Meder, der Meder und Perser, hat den Euphrat einfach umgeleitet und Babylon eingenommen. Das ist die Geschichte von Belsatzer, was wir in der Bibel haben. Plötzlich drangen die Meder und Perser in die Stadt. Das Wasser wurde umgeleitet. Und es wurde, weißt du, als der Engel hier den Befehl bekommt, und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht sollten Schaden tun am Gras, und Erden und so weiter, und nichts Grünen, sondern allein an den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben. Die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben. Wenn du nicht versiegelt bist, Bruder, Schwester, dann lebst du gefährlich. Das ist so genauso, als wenn du keine Versicherung hast. Und dann rennst du in dein Verderben. Der Teufel will die Massen, und diese Massen werden bewegt nach Armageddon, so nennt die Bibel, ein Millionenheer. Der Euphrat wird austrocknen, da wird uns ein Heer erzählt, gesagt von 200 Millionen Menschen. Was ist auch, es sind wie Heuschrecken. Im Jahre 605 vor Christus hat das babylonische Heer Jerusalem erobert und die Juden nach Babylon geführt, 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Weißt du, und Daniel dann Kapitel 9, Vers 2 sagt, diese babylonische Gefangenschaft dauert 70 Jahre. Nach 70 Jahren kam der Kyros, dieser Medo-Perser-König, und da passierte etwas, die Juden durften nach Hause gehen. Die durften nach Hause gehen. Du siehst, also das war alttestamentliche Entrückung, Heimholung. Die durften nach Hause gehen. So, der Euphrat ist tatsächlich trockengelegt worden, wie ich gesagt habe, von diesen Meder und Perser. Und Israel hat ihre Freiheit wiederbekommen. Und wenn wir die Hintergrund, die Geschichte richtig verstehen, wir werden entdecken, Geschichte wiederholt sich. Geschichte wiederholt sich. Die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das antike Babylon, ja, mit diesen riesigen Mauern. Wir haben sogar die Stadttore. Ich stand da, Stadttore hier im Pergamonmuseum. Ich, Nebukadnezar der Große, habe diese Babel gebaut. Kannst du angucken, sobald das Pergamonmuseum wieder geöffnet ist. Es waren riesig. Und dort gingen die Israeliten in die Gefangenschaft. Aber die gingen dann auch wieder durch Kyros befreit, wieder zurück in ihre Heimat. Und Babylon sollte zerstört werden, sagt die Bibel. Und dort begann die Zivilisation. Dort war der Fluss Euphrat im Garten Eden, da wo der Baum des Lebens stand. Dort begann der Sündenfall. Dort hat der Teufel seine Macht ausgeübt. Und dort wird auch er zur Schnecke gebracht. Das antike Babylon lebt. Weißt du, obwohl Babylon äußerlich nicht mehr ist. Der Saddam Hussein wollte Babylon aufbauen. Hat alles Mögliche unternommen, aber sein Werk ist unvollendet geblieben. Die Fluten von Euphrat, die werden austrocknen, was das auch immer heißt. Gott sprach sogar mit dem Namen, oder so 100 Jahre vor dem, das passiert wurde, bevor Kyros kam. Der wird Kyros heißen, mein Diener Kyros und so weiter. Gott hat den gehabt und Gott hat ihn benutzt. Wie auch immer, aus welchen Gründen. Daniel Kapitel 5, Vers 30 haben wir diese Geschichte. Und dann gab Kyros in Esra 1 den Rückzug der Kinder Israel. Jetzt dürft ihr heim, jetzt dürft ihr nach Hause. Und in Offenbarung 18 wird die gleiche Geschichte noch einmal gebraucht, in einer anderen Version, und zwar jetzt auf die Gemeinde, auf das geistliche Israel. Das eine war das fleischliche Israel, das es heim durfte, und jetzt in der Offenbarung haben wir das geistliche Israel. Das sind die gleichen Geschichten, die gleichen Bilder, aber das andere Volk. Die Erlösung hing damals also sehr stark von dem, was in Babel passierte, dass die 70 Jahre rum waren. Und warum Babel? Warum ist Babel bis heute so up to date? Offenbarung 18, damit schließt fast die Menschheitsgeschichte. Nachher kommt nur noch die Hütte Gottes herab, neues Jerusalem, was auch immer ist. Offenbarung 17, Vers 1 und so weiter. Babylon ist die Mutter aller Huren. Die Hure Babylon, die große Hure. Und Gott wird Gericht halten über die große Hure, was das auch immer ist. Manche Leute sagen, das ist die abgefallene Kirche, das wäre das und das wäre jenes. Lassen wir mal hingestellt. Vielleicht, wenn wir die Bibel aufmerksamer lesen, vielleicht kommen wir dahinter. Das Bild der Hure muss geistlich verstanden werden. Offenbarung 17, Vers 15. Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen. Völker und Völkerscharen. Und Nationen und Sprachen, sie sitzt an vielen Wassern. Also es kann nicht wirklich Euphrat gemeint sein. Verstehst du das? An vielen Wassern. Euphrat und Tigris ist nur ein Fluss. Babel ist ein Mysterium. Offenbarung Kapitel 18, Vers 23. Das muss geistlich gedeutet werden. Und ich möchte euch einladen, nicht nur von Israel aus betrachtet oder, was weiß ich, den Nahen Osten betrachtet. Nein, sieht die ganze Welt. Die ganze Welt liegt im Argen. Und die Bibel sagt, und weil du bewahrt hast, das Wort meiner Geduld, dass du mein Wort beachtet hast, will ich dich bewahren vor der großen Versuchung, die weltweit sein wird. Und die sitzt an vielen Wassern. Es geht hier weiter, wenn ich Offenbarung 14, Vers 8 lese, die Offenbarung ist voll davon. Es geht um eine globale Sache. Babel ist gefallen, sie hat Unzucht getrieben und die Kaufleute, die reich geworden sind, die weinen. Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Diese Globalisierung ist ein Endzeitzeichen. Das war vorher nicht. Vorher, wenn du ja, irgendwo nicht wohnen wolltest, da bist du umgezogen und hast eine Ruhe gehabt. Aber heutzutage kannst du nirgendwo weglaufen. Die ganze Welt ist vernetzt. Da muss nur ein Rädchen ausfallen und wir haben einen Dominoeffekt. Im Neuen Testament geht es nicht mehr um Israel nach dem Fleisch, sondern es geht um die Sache Gottes, die Braut und die Hure. Die Braut und die Hure. Und es ist nicht nur eine Hure, sondern eine Puffmutter. Verstehst du? Und ihre Töchter, da ist die Rede auch von ihren Töchtern. Vielleicht entsetzt du dich, aber weißt du, das kann die Kirche sein. Und da können die ganzen Gemeinden sein, die ganzen Körperschaften, die ganzen Organisationen, die sich da, ja, durch diesen Spaltgeist, was durch die Reformation gekommen ist, in aller Liebe, Reformation war gut. Wir sind froh, dass wir die Bibel haben, aber was dabei freigesetzt wurde, die ganzen Bauernkriege, der 30-jährige Krieg hat Deutschland zerstückelt. Und ihre Töchter, das ist nicht nur von dieser Puffmutter, sondern da ist es von ihren Töchtern. Da sind also die Kirchen, die Grüppchen, die Sekten. Das prophetische Wort kann man nicht nur materialistisch auslegen und irdisch deuten, auch nicht historisch, auch nicht lokal. Johannes sagt, ich war im Geist. Und wir müssen die Bibel im Geist verstehen. Was sagt der Geist der Gemeinde, den Gläubigen, den Christen? Im Geist. Das prophetische Wort nimmt etwas Vorhandenes, Vorstellbares, tatsächlich so wie ein Gleichnis, verstehst du? Das Himmelreich ist gleich. Und dann baut der Herr etwas auf, etwas Tatsächliches, etwas wie ein Gleichnis, wie etwas Geschichtliches. Die Gemeinde wird verglichen mit der Frau, Offenbarung 19, Vers 7, die Braut des Lammes, die Hochzeit des Lammes. Und das ist nicht Israel, das sind die Gläubigen aus allen Sprachen, allen Nationen. Und die Hure, hier diese Frau, die Nebenbuhlerin, viele sagen, das wäre das falsche Christentum, mag sein, abgefallene Christentum mag sein, aber die Bibel schreibt über diese Hure als Muttergestalt, Offenbarung 17, Vers 5, und ihre Hurentöchter und dann die sieben Hügeln, Offenbarung 17, Vers 9, wo sie sitzt, und dann die Farben, die dort angegeben werden, Offenbarung 17, Vers 4, Purpur und Scharlach, die Farben der Kirche, der Religion. Sie äußert und sagt, ich bin gar reich, Offenbarung 17, Vers 5, Vers 4. Und sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Diese große Stadt. Sie hat die Königsherrschaft über die Könige der Erde. Was heißt es? Alle Könige, die irgendwo bisher gab, auch in Europa, sogar unser Herr Putin, der pilgert zum Herrn Papst. Und so weiter. Und weißt du, sogar die, die nichts glauben, ein Gorbatschow, der ging auch darunter. Und dann sehen wir, dann gab es eine Veränderung durch diesen Besuch, den er in Rom, im Vatikan machte. Die herrschen über Könige. Und ich meine nicht die Kirche, nicht die katholische Kirche und die evangelische Kirche oder diese Kirchen. Weißt du, Gott hat überall seine Kinder und sein Volk, seine Heiligen. Die sind in jeder Gruppe, in jedem Kreis. Also wir müssen aufhören, die katholische Kirche dahin zu stellen. Vatikan. Die Stadt auf sieben Hügeln. Vatikan. Sie berauscht die Völker mit ihrem Wein. Offenbarung 14, Vers 8. Viele von Gottes eigenen Leuten sind immer noch bei ihr. Offenbarung 18, Vers 4. Das ist wichtig, dass du das begreifst. In der katholischen Kirche gibt es so viele edle, gläubige, liebe Menschen. Ein Katholik, wenn er sie bekehrt, ist echt. Verstehst du? Aber, weißt du, der ist durch. Aber bis er sich bekehrt. Aber ich weiß es, ich habe viele katholische Freunde kennengelernt und im katholischen Raum gepredigt, auf dem Katholikentag gepredigt. Ich weiß, da sind viele liebe Seelen, die lieben den Heiland. Ich werde nicht vergessen, ich spreche in meinem katholischen Kloster von Nonnen und ich sollte über den Heiligen Geist sprechen als Pfingstler und ich spreche dort und dann bin ich fertig mit meinem Referat und dann sage ich, nein, da meldet sich eine, könnten wir um den Heiligen Geist beten? Fragt eine Nonne. Sage ich, ja, kein Problem, ich kann mit Ihnen beten. Dann kommt sie und ich lege nur die Hände ab und wir reden in Sprachen. Habe ich gedacht, das gibt's nicht. Und dann denke ich zuerst, was ist mit Maria? Oder was ist mit all diesen Dingen? Nix, gar nichts. Dann sagte ich, jetzt kann ich Jesus direkt anbeten. Und etwa 30 Leute, 30 Nonnen empfingen den Heiligen Geist und die haben mich gefragt, was ist da los in diesem Kloster? Und die Leute haben gebetet und gefastet. Die sagten, wenn der Pastor kommt, wir möchten den Heiligen Geist empfangen. Wir suchen den Heiligen Geist, wir brauchen den Heiligen Geist. Also genau das, was hier Offenbarung 18, Vers 4 ist. Viele von Gottes eigenen Leuten sind immer noch in ihr. Weil sie kein Licht haben. Und was können die armen Leute, die arme Omi vor 150, 200 Jahren, die hat nichts anderes gekannt. Verstehst du, da guckt sie zum Himmel, der Schöpfer Gott, Halleluja, ist mein Vater, die nicht lesen und nicht schreiben konnte. Wir müssen das, die Welt richtig verstehen und richtig einschätzen. Gott sieht das Herz und nicht das Äußere. Gott sieht das Herz. Aber die Babylon ist eine Mutter, die Kinder hat. Die Kinder hat. Und das weist schon auf die Kirche hin. Als solches, als Organisation meine ich, nicht. Weil der Herr sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Die Kirche Jesu, die Gemeinde Jesu konnte nicht überwältigt werden, wird auch nie überwältigt werden. Das Schöne, das Interessante, was die katholische Kirche macht, ist, weiß, wo irgendwann ein geistlicher Aufbruch ist, wo Menschen sich bekehren, wo den Herrn suchen, egal wo, ein Orden wird verpasst. Die werden ein Orden. Und es ist okay, ihr könnt machen, ihr in eurem Orden. So ist es. Und ihr habt etliche, die eure Kleider nicht besudelt haben und sich nicht beschmutzt haben. Aber sie sind Töchter einer Organisation. Die Mutter und die Töchter stellen eine Fälschung dar nach der Bibel zur echten Gemeinde. Offenbarung 18, Vers 4 nochmals. Die Stimme vom Himmel warnte. Und geht aus von ihr, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht auch von diesen Plagen was empfangt. Das schießt mitgehangen, mitgefangen. Geht aus von ihr. Ich habe lange Zeit im charismatischen Raum gedient. Weißt du, und das ist egal. Auf dem Katholikentag predigte und dann war ich eingeladen dort vom Bischof und ich predigte und dann mache ich Altarruf, bete mit den Leuten und dann fragen sie, wie geht's weiter? Ich habe gesagt, der liebe Gott wird euch zeigen. Ein, zwei Jahre später fahre ich in Augsburg vorbei und dann gucke ich immer, was auf dem Infotisch ist. Dann las ich so viele über 20 Hausbibelkreise sind inzwischen entstanden gewesen dort in der Gegend. Toll, verstehst du? Ein Orden verpasst. Der Bischof hat es gesegnet. Ja, und der Bischof hat das letzte Wort. Aber die Organisation. Und die Organisation ist ein Verhängnis. Die Organisation ist Verhängnis. Wir brauchen einen Rahmen, dass wir ein bisschen Ordnung haben im Stall. Aber Organisation zu viel, da wird alles durchgeplant. Eine Erweckung dauert nicht länger wie 3 Jahre. Dann fangen die Leute an zu organisieren, zu planen, einzuordnen. So. Und geht aus. So wie damals Kyrus. Er hat die Leute einfach heimgeschickt, geht nach Hause in Israel, baut auf und baut den Tempel wieder auf. Und Gott will euch segnen. Da ist die gleiche Botschaft. Jeremia Kapitel 51, Vers 45. Mein Volk zieht aus hinaus und rettet euch. Der Herr wird sein Leben vor dem Zornesglut, und der wird sein Leben vor der Zornesglut befreien. Geht aus. Wenn du merkst, da ist Sünde, da ist Mord, da klebt Blut, die wollen sich gar nicht bekehren, die wollen ihr Leben nicht ändern, dann hast du nichts zu suchen. Dann hast du nichts zu suchen. So, Offenbarung 18, Vers 4 nochmals, dass ihr nicht der Sünde teilhaftig werdet. Babylon heißt eigentlich übersetzt Verwirrung. Eigentlich war das Tor zum Himmel. Das war Babylon. Aber jetzt ist Verwirrung, dieses Kauderwelsch. Unsere ganzen Sprachen kommen von dorthin. Da verstehen die Leute nicht mehr. Die reden alle miteinander, die bauen etwas gemeinsam, es ist ein großer Turm. Verstehst du? Aber die verstehen sich nicht mehr. Die reden aneinander vorbei. Sprechen alles durch die Blume. Babylon heißt Verwirrung, weil die Leute auf Trugschlüsse eingegangen sind, weil sie sich verwirren ließen. Meine Bibel sagt, wer nicht die Wahrheit annimmt, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, aber wer die Wahrheit nicht annimmt, gibt er dann irgendwo kräftige Irrtümer. Und was ich erlebt habe, immer wieder, wenn Menschen die Wahrheit nicht akzeptieren, sie landen bei irgendeiner Sekte. Oder bei irgendeiner Irrlehre. Weißt du, ich werde nie vergessen, dass wir haben drüben Untermieter gehabt in der Kirche und da sind wir hier Nordufer, Gästehaus, ein paar Leute untergebracht. Ach, Herr Matutis, ich kenne Sie. Ich sage, ja, woher? Ja, ich war in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Kirche. Ich sage, bei mir waren Sie nicht hier. Ich habe Sie nicht gesehen. Doch, bei der Nachmittagsgemeinde. So, und dann war, sage ich, und was, wo sind Sie jetzt? Ich sagte, jetzt bin ich in der Esoterik. Verstehst du? Hier hat Jesus, weißt du, die war puritanisch, weißt du, die sind sehr extrem gewesen sogar. Da mussten Schallplatten verbrannt werden und was weiß ich, in den Müll unreine Bücher, alles musste entsorgt werden. Und jetzt geht sie zu den Esoterikern, alle beide, die dort waren und gearbeitet haben. Und das ist meine Entdeckung. Wer nicht die Wahrheit annimmt, der landet irgendwo bei einer Sekte, früher oder später. Bei irgendeinem Guru, bei irgendeiner extremen Sache. Hier heißt es weiter, Offenbarung 16, Vers 12. 16 ist immer Krieg. Und der Engel goss seine Zornschale auf dem großen Strom Euphrat und das Wasser vertrocknete. Und wir sehen dann in Offenbarung 16, Vers 1 und so weiter die Zornschalen, damit der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne vorbereitet wird. Vom Aufgang der Sonne. Weißt du, das ist so wichtig. Mehr als 2,5 Milliarden Menschen leben jenseits vom Euphrat. Indien, China, Pakistan und all diese großen Nationen und auch geistige Völker, also die etwas auf dem Grips haben. Weißt du, Gottes Offenbarung, wenn es westwärts geht, da ist der Gott für Allah und Jesus und Vater und so weiter und Jehova. Und wenn es östlich geht, also Richtung Sonnenaufgang, Japan und so weiter, das ist Mystik. Verstehst du? So ist die Geschichte aufgebaut. Weißt du? Und dort vermischt sich alles dann. Von Babel ist es so wichtig, dass du die Zeit erkennst. Kauf die Zeit aus. Die Zeit muss man auskaufen, kann man aber nicht auskaufen. Du kannst höchstens eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Verstehst du? In aller Liebe. Zeit ist das größte Geschenk, wenn wir von Gott Gnade bekommen, die Zeit zu nützen. Die Zeit ist kostbar. Gebrauche deine Zeit. Und zwar sinnvoll. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58. Daher, geliebte Brüder und Schwestern natürlich auch, seid standhaft und seid unerschütterlich und nehmt immer eifrig am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Nimm mehr zu im Werk des Herrn. Unerschütterlich bleiben. Weißt du, du wirst sehen, was du deinen Augen nicht mal getraut hast. Du wirst erleben, was du nicht fassen konntest. Aber nimm zu im Werk des Herrn, egal, lass dich nicht entmutigen. Durch was auch immer. Auch nicht durch den Abfall. Wir sehen auch so, der Johannes, als er diese Offenbarung, diese Apokalypse bekommt, da sieht er den Abfall der Gemeinde. Verstehst du? Die fangen alle gut an. Ephesus, die erste Liebe, ist erkaltet und dann endet bei Laodicea, dass sie lau sind und Jesus vor der Tür steht. Aber bevor du den Antichristen, den falschen Propheten, alles Mögliche, das Chip siehst oder ja, Weltuntergang erlebst, da solltest du noch etwas haben, was der Johannes ganz am Anfang der Offenbarung hatte. Er sah Jesus. Er sah den Herrn, diesen Alten, seine Augen wie Feuerflammen, wunderbares Haar. Und er sah Jesus. Und wenn du Jesus geschaut hast, kannst du alles Negative verkraften. Auch alle negativen Entwicklungen, auch alles, was du so nicht verstehst und nicht irgendwo einordnen kannst. Und ich sage euch, liebe Leute, wir gehen einer Zeit entgegen, wo wir vieles nicht mehr einordnen können. In welche Schublade, in welchem Schrank. Und wo wird das abgelegt? Lass es. Nimm immer mehr zu im Werk des Herrn. Arbeite für den Herrn. Und zwar für den Herrn, Jesus Christus. Verstehst du, für das ist so wichtig, dass du für den Herrn Jesus arbeitest, nicht für die Herren dieser Welt oder irgendeinen Chef oder Boss oder Pastor oder irgendeinem lieben Menschen, deinem Nachbarn. Nein, du sollst für den Herrn arbeiten, was ihr dem Herrn getan hast, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich war. Du gibst dem Herrn, unterstützt das Reich Gottes. Nicht, dass du uns Geld gibst, nein, du gibst der Sache Jesu, das unterstützt Jesus. Wenn du Zeit opferst und du gibst Jesus die Zeit, nicht die verlangen von mir. Die Leute können von dir nichts verlangen. Du bist dein eigener Chef. Und du bestimmst. Deshalb nehmt immer mehr zu. Umso eifriger. Das müssen wir tun. Das macht nicht der Heilige Geist. Ich muss die Zeit auskaufen. Es wird immer später. Dein Verzicht für den Herrn ist nicht vergeblich. Da, wo du verzichtst, um Jesu Willen mache ich das und jenes. Deine Liebe zum Herrn, deine Begeisterung und so weiter, ist nicht vergeblich für den Herrn Jesus Christus. Dein Opfer, deine guten Worte, dein Einsatz, das, was du umsonst machst, deine freiwilligen Leiden für den Herrn sind nicht umsonst. Deine Demütigungen, dass du erlebst, um Jesu Willen, ja, Betbruder, Betschwester, verstehst du? Ja, die sagen das nicht, aber die zeigen dir den Vogel dann irgendwo hinterher. Deine Weißt du, den Hass und Spott, dass du für ihn erduldest, dass du gemieden wirst von Leuten, verstehst, das ist nicht umsonst, dass manche großen Bogen um dich machen, wenn sie dich sehen, dass sie auf der anderen Straßenseite gehen oder gar nicht vorbeikommen. Weißt du, diese freiwilligen Leiden, du wirst ausgegrenzt um Jesu Willen. So ein Frommer, der stört uns nur, der vermisst die ganze Zeit, die ganze Party, da geht alles den Bach runter. Weißt, dieser Psychoterror, diese Schikanen, was du um Jesu Willen hast, das Märtyrium, das ist das Schlimmste. Und Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und Geschwister, wir müssen ganz klar und deutsch reden, für was uns der Heilige Geist gegeben ist. Der Heilige Geist wurde uns nicht gegeben, um Halleluja zu schreien, zu hupfen, zu tanzen, Purzelbäume zu schlagen. Der Heilige Geist wurde uns gegeben, damit wir seine Zeugen sein können, seine Märtyrer. Märtyrer. Märtyrer müssen sterben. Dass wir das Kreuz auf uns nehmen können und nachfolgen können. Märtyrer, ihr sollt meine Zeugen sein, nicht Holla-Hopp-Christen und so Kicks und was weiß ich. Alles ist schön und gut. Weißt du, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber dafür haben wir nicht den Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist wurde gegeben zum Dienen als Märtyrer. Die Seelen unter dem Altar, in aller Liebe, für den Herrn zu sterben. Und das ist nicht vergeblich. Weißt du, wenn einer für den Herrn stirbt, der denkt, er hat umsonst gelebt. Der Bruder Jakobus, wenn ich so die Apostelgeschichte lese, bin entsetzt. Verstehst du, der Herr Jesus investiert 3 Jahre lang und der Jakobus bekommt so viel vom Heiland und kurzer Zeit wird er ermordet vom Herodes. Und der andere, der Johannes, wird 100 Jahre alt oder fast. Welche Gnade ist größer? So, kaufe die Zeit aus. Der Feind kommt wie eine Flut, wie ein Hochwasser, eine Überschwemmung. Plötzlich ist alles vorbei. Mach weiter, kauf die Zeit aus. Da ist eine bei der Olympiade ist eine Radfahrerin, die hat eine Goldmedaille gewonnen für Deutschland und die hat kurz vor dem Ziel den Sattel verloren. Verstehst? Und kurz, aber die hat weitergemacht, auch ohne Sattel. Verstehst du? Du solltest weitermachen. Das sind solche Menschen, schätze ich, das ist was, die verdienen Goldmedaille. Die hat ohne Sattel ist sie da durchs Ziel gefahren. Ohne Sattel. Du musst jetzt nicht denken, mit oder ohne wie und was. Kämpfe. Den guten Kampf. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, Glauben gehalten und mir sind vor die Krone des Lebens beigelegt. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben, die das Ziel vor Augen haben. Die das Ziel vor Augen haben. Da ist einer, der vom Sprungbrett, habe ich gerade auch beim Herfahren noch gehört, auch eine Medaille gewonnen. Und dann wurde er gefragt, ja, wie viele Stunden oder wie lange haben Sie geübt oder wie viel üben Sie jetzt für diese Goldmedaille? Der sagt, im Jahr etwa 12.000 Sprünge mache ich. Hunderte am Tag oder in der Woche. Und wo sind die Christen? Und die wollen auch Krone haben und Lob und Dank vom Herrn und Anerkennung. Aber 12.000 Mal Saltos schlagen und dann ins Wasser springen. Und das regelmäßig. Jetzt macht er Urlaub, sagt er. Weißt du, wenn du die Medaille hast, dann kannst du Urlaub machen. Aber bis du die Medaille hast, kämpfe den guten Kampf. Das ist die Zeit auskommen. Wir leben auf die Ewigkeit. Kaufe die Zeit aus. Arbeite an deiner Wiederherstellung. Du bist noch nicht komplett wiederhergestellt. Da gibt es noch so viele dunkle Stellen an deiner Seele. Noch so viel, was noch beseitigt werden muss. Noch so viel, was der liebe Gott wieder gut machen muss. Arbeite an der Frucht, dass wir Frucht tragen. Rechtschaffene Frucht. Bleibende Frucht. Arbeite eine ehrliche Frucht, keine vorgetäuschte. Verstehst du, man kann so viel vortäuschen und vorspielen, keine Scheinfrüchte. Der Herr sucht keine Scheinfrüchte, der Herr sucht echte Frucht, bleibende Frucht. Keine frommen Attrappen und frommen Klischees oder irgendwelche Imitate. Eine ehrliche Frucht, die aus dem Herzen kommt, dient dem Herrn. Und der Herr sitzt in dir. Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Dient dem Herrn. Tu für den Herrn Jesus, dass er Freude hat, dass er gerne bei dir ist. Dass es nicht sagt, ich möchte jetzt auswandern. Bei dir fühle ich mich nicht wohl. Gott arbeitet durch Veränderung. Das ist die Botschaft, was ich hier habe. Auch persönlich. Weißt du, da werden Veränderungen stattfinden und finden statt. Begegnungen und sehr viele Veränderungen finden statt durch Verletzungen. Ob du das glaubst oder nicht, du wirst verletzt. So Seitenhieb unter der Gürtellinie oder was auch immer ist. Du wirst gekränkt. Aber da passiert sehr viel. Durch Verletzungen, durch Erlebnisse positiver und negativer Art. Nicht nur durch Erfolge. Durch Erfolge lernst du am allerwenigsten. Du lernst durch Fehler. Durch Fehler lernst du, durch Versagen, durch Hinfallen und wieder aufstehen. Das ist, wie wir vorwärts kommen. Gottes Arbeitsweise sind Veränderungen. Und wir sind dann darauf angelegt, dass wir tagtäglich verändert werden. Ich werde nie vergessen, da kommt einer, glaube ich, mein Sohn und sagt, Papa, ich brauche neue Hosen, die sind zu kurz. Der ist gewachsen. Wenn du wächst, werden deine Hosen zu kurz, deine Jacken zu kurz und so weiter. Und viele Christen wachsen nicht mehr. Alles, was wächst, das lebt, das verändert sich zum Guten und zum Schlechten. Beides, zum Vorteil und zum Nachteil. Und die Natur ist auch mittendrin. Alles verändert sich und der Mensch muss sich immer wieder ganz neu anpassen an diese Dinge, an das Äußere. Und Gott sagt, ich habe nicht Gedanken des Leides mit euch. Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Und das gilt für Christen, die heute hier und jetzt leben. Ihr habt nicht Gedanken des Leides. Wir denken manchmal, oh lieber Gott, was mutest du mir zu? Nein, er hat Gedanken des Nutzens, des Segens. Unser Leben ist auf ein Ende angelegt. Es ist vollbracht. Halleluja, verstehst du? Und dann stehst du da. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Ihr wart über so wenig treu. Weißt du, der Herr Jesus prüft nur unsere Treue. Der will nicht mehr wissen, was du Großes leistest. Das interessiert ihn nicht. Er weiß, dass du nichts leisten kannst und dass ich nichts leisten kann. Aber er will unsere Treue sehen, im Kleinen. Im Kleinen. Bist du treu? Du bist angelegt auf die Krönung. Und wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles ererben. Das ist Wort Gottes. Und Jeremia Kapitel 29, Vers 11 nochmals. Es ist ja nicht Gedanken des Leides und so weiter, sondern auf ein Ende, auf das ihr wartet. Das will ich euch geben, dass du erwartest. Weißt du, was du erwartest? Den Himmel auf Erden. Du erwartest die Herrlichkeit Gottes. Aber da geht durch viel Leid. Ich muss das immer wieder sagen. Weißt du, wir sind so weit weg entfernt im charismatischen, pfingstlichen Kreis, entfernt von der Wirklichkeit. Wir müssen wieder zurück in die Wirklichkeit. Und die ist rau, die ist windig, da gibt es Stürme. Wir müssen rüber über den See Genezareth, da ist der Teufel los. Und eines der nächsten Themen, nächsten Mittwoch, habe ich das Thema, wenn der Teufel los ist, verstehst du, und der ist oft los. Nicht nur nach den 1000 Jahren, dass er noch losgelassen wird, das ist noch was anderes. Aber dass der sich frei fühlt und wir geben dem Argen Raum und wir widerstehen nicht, wir widersprechen nicht, wir sagen, schalte den Kasten da aus oder die Röhre. Die Schwierigkeiten sind da, um uns umzuwandeln, um uns zu verändern, um uns neues Leben zu geben. Verstehe Gottes Plan zur Umwandlung deines Lebens. Die Dinge sind da, die sind von Gott gewollt. Ich habe nicht Gedanken des Leides. Als ich das halt begriffen habe, habe ich gesagt, das ist mir doch egal, was ich jetzt erlebe. Ich durchlebe das alles und irgendwo dann alles nach mir. Dann wirst du, wenn du das weißt, alles dient zu meinem Besten, dann wirst du mit deinem Schicksal nicht so hart. Und warum gerade mir? Warum gerade uns? Dann weißt du, ich bin im Willen Gottes. Und ich möchte nicht woanders sein, als nur in diesem Zentrum. Ich möchte nichts anderes erleben, als nur dieses. Das ist dein Wille, Herr. Indem du das, was du erlebst, als Führung Gottes siehst, als ein Teil von Gott, denn dass du einmalig bist, dass gerade dich er auserwählt hat, dass ich das Kreuz Jesu tragen darf. Denk, Simon von Kyrene, Junge, ich habe das Kreuz vom Heiland getragen. Ich habe an der Erlösung mitgearbeitet. Ich kann mir vorstellen, was der Simon von Kyrene seinen Kindern, seinem Alexander und seinem Rufus erzählt hat. Ich habe das Kreuz des Heilands getragen. Auch wenn es vielleicht nur 5 Meter war. Du merkst, dass du all diese Attribute hast, die Gott auch hat, wenn du in der Schule Gottes bist und wenn du das durchlebst im Glauben, in der Liebe, in Geduld. Und das Wort meiner Geduld hast du bewahrt. Will ich dich bewahren von der ganzen Versuchung nicht. Den Glauben bewahrt. Steht nichts von Glauben drin. Von der Geduld steht drin, dass du sagst, mein Gott, wie lange noch? Aber es wird immer später. Du erlebst, dass du auch gar keine große Ausnahme machst und nichts Besonderes bist. Wie heißt es im Judasbrief einmal? Denk nicht, dass ihr etwas Außergewöhnliches erlebt. Das haben alle Heiligen auch erlebt. Haben alle Heiligen. Guck mal, Europa, was die Leute hier in Europa erlebt haben, in all diesen Bedrängnissen und was ich vorhin aufgelistet habe, die Christen hier in der Verfolgung, in den Konzentrationslagern und wo auch immer, in den Gefängnissen oder sonst, wie viel Leid. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der liebe Gott das alles verkraftet. Das Elend, was er sieht, das durch die Europäer geschehen ist. Aber das ist das Schicksal der Dinge. Satan ist auf dieser Erde und Satan benutzt gerade Europa, weil von Europa das Wort ausgegangen ist, weil Europa christlich geworden ist, weil Europa Gott geliebt hat. Verstehst du? Und weil wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Auch das gehört zu dieser europäischen Geschichte. Du wirst manchmal so wie Aschenputtel. Kennst du diese Geschichte? Du bist verdammt zu einer niedrigen Arbeit, was auch immer ist, was der Grund ist. Wir müssen nur treu sein. Aschenputtel war treu und hat sich bewährt, ist selbst geblieben. Und dieser Schlüsselsatz im Aschenputtel ist, in diesem ganzen Märchen, liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen. Und ich will vom Himmel, die Mutti, ich will vom Himmel auf dich herabblicken und ich will um dich sein. Bleib fromm. Weißt du, fromm ist nicht nur religiös bleiben. Bleib gläubig, bleib menschlich, bleib gut. Versuche, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Diene, genier dich nicht, bleib fromm und gut. Bleib, was du bist, würde ich heute übersetzen aus diesem Märchen. Bleib, was du bist. Und dann wird Gott an dir arbeiten. Dann kommt der Prinz und dann verlierst du deinen Schuh. Verstehst du? Weißt du, was Schuhe ist? Da könnte eine Predigt jetzt über Schuhe halten. Zieh deine Schuhe aus, steht in der Bibel mal, bei Moses. Das ist auch eine Geschichte auf sich selbst, verstehst du? Sie verliert ihren Schuh. Dann können plötzlich um dich dann Dinge sich verändern durch Verlust. Durch unsere Verluste machen wir Gewinne. Wem gehört dieses Schuh? Da kann die Hexe machen, was sie will, verstehst du? Die schneiden sich die Zehen ab. Aber das sind die Schuhe, oder das ist der Schuh von unser Aschenputtel. Und das ist ein Geheimnis. Wir werden gesegnet durch Verluste. Wir werden auserwählt durch Verluste. Wo ist es? Zeig mir. Ich kann mir vorstellen. Und die versteckt sich, die will gar nicht gesehen werden. Das ist Bescheidenheit. Das ist, wie Gott an uns arbeitet, wie Gott an uns wirkt. Was Gott alles bei uns bewirkt. An dieser Geschichte, denk drüber nach. Aschenputtel. Ich habe mal in Stuttgart ein ganzes Jahr lang über die Märchen gepredigt. Märchen immer als Aufhänger genommen. Eine Geschichte, verstehst du, und da steckt so viel. Und dann die Bibel. Und die Leute wollten wissen, was für ein Märchen ich wieder am Sonntag habe. Und es gibt eine ganze Menge Märchen. Ja, ich habe dann alle möglichen Märchen, aber die geläufig sind. Und in diesen Märchen steckt Weisheit drin. Werde klein, werde einfach, werde bescheiden. Wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist in dieser Geschichte diese große Wahrheit. Bleibe fromm. Geh deinen Weg mit Jesus. Steht nicht bei dem Aschenputtel, aber du weißt gar nicht, wo das erfunden worden ist. Bleibe fromm und bleibe gut. Und der liebe Gott wird dir beistehen, wird dir dienen. Lass uns aufstehen, lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und wir wollen einfach auf Jesus schauen heute. Und Herr Jesus, wir leben in einer sehr kritischen, bewegten, dramatischen Zeit und wir möchten uns zubereiten lassen und treu und fromm und gut und lieb und gottesfürchtig bleiben und dich ehren, Herr Jesus. Einfach dich ehren durch unser Wandeln, durch Bescheidenheit, durch Treue, durch Hingabe, durch Dienen, sich nicht entmutigen lassen, so wie dieses Aschenputtel in diesem Märchen. Wir möchten einfach dir dienen. Herr, und benütze dieses Gleichnis auch heute, vielleicht bei einem und dem anderen, sich nicht unterkriegen lassen, wenn man Verluste hinnehmen muss, wenn man Enttäuschungen hinnehmen muss, wenn man zurückgesetzt wird, wenn man verspottet, verhöhnt wird, wenn man diskriminiert wird. Herr, wir bleiben fest an deiner Seite. Du bist treu. Halleluja, halleluja. Der Name des Herrn sei gepriesen. Amen. Wir werden noch ein Lied singen, aber heute